Okay, check, check, check. Bei anderen Sendern beginnt ja alles mit einem Knopfdruck und die Musik fängt einfach an. Aber ganz ehrlich, das ist hier bei uns hier, also sowas machen wir nicht. Das ist easy peasy popelig. Hier bei Radio 1 bedienen wir uns eines Füllhorns modernster Technologie, um sie wirklich richtig in Fahrt zu bringen. Also hier Knopfdrucksensor beispielsweise ein, Knopf hochfahren maximal. Musikknopf Innenbeleuchtung ein, Außenbeleuchtung des Musikknopf Innensensors aus, Musikknopf Innenreinigungsknopf ein, Musikknopf Innenreinigungsreiniger aus und hier noch Reinigungsreiniger Reiniger aus, Reinigungsbeleuchtung ein. Knopffarbe Vorstellung heute gelb, Knopfhöhe maximal, Knopfvoraktivierung auch ein, so, ach nee, aus, so, Autostart ein. Hörer ganz leise stellen, will ja wirklich keiner hören, die Hörer. So, Start bei 3, 2, ach nee, heute manuell, also einfach los. Also Lostaste jetzt drücken. Aus. Ach, ein. Los.
Radio 1. Die schöne Woche mit Volker Wiebrecht.
Wie immer ohne viel Gewese. Hallo.
Radio 1. Die schöne Woche.
Der sehr gleiche Sender, den Sie auch gerade hören und der die schöne Woche liefert. Freihaus jeden Freitag mit einem Blick auf die Ereignisse der Woche, schöne und weniger schöne. Dabei sollen ab heute auch verschiedene Persönlichkeiten zu Wort kommen, die uns an ihren Erlebnissen der letzten Woche teilhaben lassen. Und wir beginnen heute mit Luisa Neubauer. Das ist die deutsche Greta Thunberg für den Fall, dass Sie sie nicht kennen. Sie ist Mitglied der Grünen, Klimaschutzaktivistin und eine der Hauptorganisatorinnen des von Greta Thunberg inspirierten Friday for Future. Zudem heute in Berlin tausende Protestierende erwartet werden und wir hören auch gleich noch von Ihnen. Jetzt erstmal, wie war denn die Woche von Luisa Neubauer?
Zurückgespult. Die Woche aus der Sicht von Luisa Neubauer. Mein schönstes Erlebnis der Woche.
Ich habe, nachdem ich bei Hart aber Fair war, eine E-Mail bekommen von jemandem, der gesagt hat, ich habe mich noch nicht fürs Klima engagiert und jetzt habe ich das gesehen und ich fand es ganz inspirierend und jetzt möchte ich mich engagieren. Wie mache ich das am besten?
Meine lustigste Begebenheit der Woche.
Vermutlich auch bei Hart aber Fair, als danach jemand rumkam und meinte, ist hier nicht jemand vegan? Und es gab so Schnittchen. Und alle verziehen das Gesicht und sagen, was? Nee, vegan nicht. Und ich meinte so, ich bin dann wahrscheinlich die Person. Und 15 Köpfe im Raum drehen sich irritiert um. Ach so, stimmt, hier gibt's wirklich die Veganer. Das war witzig. War im Kontext von dieser Klimakrise tatsächlich nett.
Meine wichtigste Begegnung der Woche.
Ist natürlich die Begegnung mit Greta und den ganz vielen Menschen, die zur Demo kommen.
Mein Werk der Woche.
Ich habe es diese Woche geschafft, sowohl mit meiner Familie als auch mit meinen Freunden ein bisschen Zeit zu verbringen. Und das ist nicht immer der Fall, deswegen würde ich das wahrscheinlich als mein Werk der Woche verbuchen.
Mein Ärgernis der Woche.
Es ist schade oder ärgerlich, dass so viele Menschen sich melden und gerne irgendwie Kontakt aufnehmen würden oder Dinge planen und Events anfragen und das alles nicht möglich ist zu vereinbaren. Das heißt, viele Menschen diese Woche irgendwelche Absagen gehört haben von mir.
Was hätte ich in dieser Woche anders machen können?
Ich glaube nicht, dass da jetzt so viel ist, was ich hätte anders machen können. Im Nachhinein hätte ich vielleicht ein bisschen mehr schlafen sollen, weil ich jetzt schon ganz schön viele Kaffee trinke.
Das hat mich diese Woche privat beschäftigt.
Ich rufe jede Woche meine Großmutter an und diese Woche habe ich es vergessen, sie anzurufen.
Und das erwartet mich am Wochenende.
Die goldene Kamera. Das heißt, auch nochmal ein ganz spannendes Wochenende, glaube ich. Und danach wahrscheinlich einen wahnsinnig entspannten Sonntag.
Radio 1. Die schöne Woche.
42 Minuten, August letzten Jahres. Die schwedische Teenagerin Greta Thunberg hält das erste Mal ein Schild vor dem schwedischen Reichstag in Stockholm hoch. Da steht drauf Schulstreik für das Klima. Und seither, den Rest kennen Sie, ist die Bewegung Geschichte international zu der Kampagne Fridays for Future angewachsen. Jeden Freitag sind Tausende, Zehntausende für mehr Klimaschutz unterwegs. Und heute ist Greta Thunberg nun in Berlin und Potsdam zu Gast. Sie hält in diesem Moment eine Rede vor dem Brandenburger Tor, wobei ich muss das, glaube ich, korrigieren, weil wenn ich jetzt zu unserem Reporter David Krause schalte, dann kann es sein, dass wir dort, ich würde mal sagen, Musik hören.
Nein. Die Musik hat sich schon erledigt.
Ach, ein Glück, die war grauenhaft, aber egal. Wer spricht denn gerade?
Ja, also die Musik erstmal, das war eine Brassband. Jetzt gerade die Organisatoren von Fridays for Future stehen hier auf der Bühne vor ungefähr 12.000 Leuten, die hier wirklich die 6 Spuren von der Straße 17. Juni komplett einnehmen. Also wirklich eine riesige Masse, nicht nur an Schülern und Schülerinnen, die hier unterwegs ist, sondern eben auch ganz viele Eltern und Studierende.
Schon auch.
Ja?
Wie bitte? Jetzt habe ich dich nicht gehört?
Na, ich habe auch nichts gesagt. Ich dachte, du würdest noch weiterreden. Deshalb wollte ich dich nicht unterbrechen. Hat denn Frau Thunberg auch schon gesprochen?
Frau Thunberg hat noch nicht gesprochen. Sie ist vorhin mitgelaufen, ganz an vorderster Front von dem Demonstrationszug, der vom Invalidenpark hier zum Brandenburger Tor sich geschlängelt hat. Und sie sah sehr angespannt aus. Ja? Sie hat ihre Augen so zusammengegriffen. Aber besonders spannend ist es natürlich hier bei den Demonstrierenden, wie wichtig ihnen ist, dass Greta Thunberg heute hier ist. Das haben sie gesagt.
Schon auch eine Ehre sozusagen für uns, dass sie zu uns extra kommt.
Jetzt nochmal so ein Highlight, dass sie da ist, auf jeden Fall.
Ich glaube, dass die Bewegung natürlich davon lebt, dass es viele Leute machen und nicht nur auf eine Person beschränkt, aber dass dennoch wichtig ist, dass man einzelne Symbolfiguren hat, die quasi den Geist der Bewegung verkörpern und dass es auch möglich ist, sich gegen die derzeitige Klimapolitik zu wehren.
Ja, und in wenigen Minuten wird hier Greta Thunberg dann auf der Bühne erwartet mit einer Rede zur Klimapolitik.
Und morgen erhält sie dann auch noch die goldene Kamera, also Sonderpreis Klimaschutz. Hat das heute schon eine Bedeutung?
Das hat noch gar keine Bedeutung. Ich glaube mal, dass sich die vielen jungen Menschen hier eher über sowas lustig machen, da noch so ein bisschen Fame abzugreifen, von der goldenen Kamera sie einzuladen. Generell muss man hier sagen, sehr kritische junge Menschen sind hier unterwegs. Vorhin von der Bühne wurde auch immer wieder gesagt, naja, also die Medien gerade, die versuchen da mehr herauszufinden und die versuchen das in einem ganz falschen Licht darzustellen. Der Spiegel beispielsweise hat gerade eine Story aufgemacht mit Greta Thunberg, wo gefragt wird, ist sie vielleicht einfach nur ein Sprachrohr? Und da wird dann versucht zu deuten, ob dahinter vielleicht eine Lobby steht und so weiter, aber das wird hier alles nur verlacht.
Also die Stimmung ist nach wie vor gefasst oder gibt es auch Aggressionen oder ist man eigentlich eher so geordnet wie in den Wochen zuvor?
Die Stimmung würde ich mal eher sagen, also ich habe so das Gefühl, ich habe mich mit verschiedenen Leuten hier unterhalten, dass je weniger ernst die Politik diese Schülerinnen und Schüler nimmt, desto verbissener wird diese Gruppierung von Menschen, die ja jetzt auch sich vergrößert hat in den letzten Wochen. Und vor allen Dingen auch dieser Vorwurf, der da immer wieder kommt, ja, die machen das ja alles nur, um Schule zu schwänzen, der wird hier ganz klar verneint. Das hier hat mir eine Demonstratorin gesagt.
Also man hört natürlich oft diesen Kommentar, so ja, wieso gehst du nicht am Samstag irgendwie auf irgendwelche Demonstrationen. Aber dadurch, dass man es in der Schule macht, bekommt man viel mehr Aufmerksamkeit. Aber ich finde es ehrlich gesagt sehr schade, dass eigentlich in Deutschland diese ganze Debatte nur darum geht, ob man jetzt während der Schule oder nicht während der Schule ist und überhaupt gar nicht um das Thema, was wir eigentlich fordern, dass irgendwas gegen den Klimawandel passiert. Es wird irgendwie dahinter versteckt und gar nicht richtig ernst genommen.
Ja, schön auch das Plakat, was sie in der Hand hatte. Darauf stand, fick lieber miteinander und nicht die Erde.
Eine Bewegung wie ein Fersensporn, man kommt nicht vorwärts, man kann es einfach nicht ignorieren. Vielen herzlichen Dank. Am Brandenburger Tor demonstrieren Tausende im Rahmen des von Greta Thunberg organisierten Friday for Future. Von dort mein Kollege David Krause. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Die schöne Woche.
37 Minuten, hier ist die schöne Woche. Wir blicken zurück auf die letzte Woche und sehen da ein Ereignis von nun zumindest höchster Interessanz. Nämlich vor einem Jahr war es in Neumünster, dass die gesamte Medienwelt dort einfuhr. Dort wurde nämlich in Schleswig-Holstein der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont in Schleswig-Holstein festgesetzt und in einer kleinen Stadt namens Neumünster, nahe bei Kiel, in die dortige Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Und siehe da, an diesem Montag kehrte er dorthin zurück. Begrüßt von der Anstaltsleiterin der Justizvollzugsanstalt Neumünster, Yvonne Radetzky. Grüß Sie. Guten Tag, Frau Radetzky.
Hallo, guten Tag, Herr Wiebrecht.
Ich habe schon gesagt, es ist das erste Mal in meinem Leben und es wird auch hoffentlich dabei bleiben, dass es ein Interview ist, dass ich mit einer Anstaltsleitung sprechen muss. Warum kehrt man denn in eine Justizvollzugsanstalt zurück, wenn man einmal auf freien Fuß gesetzt wurde?
Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Die meisten Gefangene machen das natürlich nicht. Herr Puigdemont hatte aber wahrscheinlich das dringende Bedürfnis, weil er sich, glaube ich, hier ganz gut aufgehoben gefühlt hat. Insofern, glaube ich, weil die Verhältnisse in spanischen Gefängnissen nochmal andere sind und er hier vielleicht mit einem Gefängnis konfrontiert war, was er so nicht erwartet hat. Also, dass man doch sehr respektvoll mit ihm umgegangen ist.
Und hat sich bedankt und hat auch eine Rede gehalten. Was sagte er?
Ja, er hat nicht wirklich eine Rede gehalten. Also wir sind zusammen mit den Hausarbeitern der Bücherei und unserer Gefangenenzeitung sozusagen zusammengesessen und er hat die Bücher dann übergeben. Er hat ein bisschen berichtet, was er in der Zwischenzeit erlebt hat, beziehungsweise was so seine weiteren Planungen sind. Und er hat ein wenig zu den Büchern erzählt, die er offenbar, ja, ich glaube, schon zum Großteil auch selber gelesen hat.
Jetzt hat er offensichtlich 100 Bücher katalanischer Autoren, Entschuldigung, war ein Tat zu viel Tata, katalanischer ja. Autoren in deutscher Übersetzung mitgebracht. Liest dann das der Häftling?
Also es ist nicht so, dass der Häftling der allgemeine Drogenkriminelle ist, so wie man sich das immer vorstellt, der vielleicht kein Interesse an Bildung hat. Es gibt durchaus auch Gefangene, die gerne mal, ich sag mal, ein interessantes Buch lesen, was vielleicht dann auch etwas anspruchsvoller ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da den einen oder anderen Leser gibt. Und es war ja auch nicht ausschließlich Romane, sondern es war auch Sachliteratur und zum Beispiel auch Krimis.
Was liest man denn, wenn man im Gefängnis ist, besonders gerne? Können Sie da sagen, was da geht, in Anführungsstrichen?
Nee, das kann ich gar nicht sagen. Das ist wie in der normalen Bevölkerung auch. Da gibt es ganz unterschiedliche Interessen. Was natürlich in der Gefangenenbibliothek immer gut geht, sind natürlich auch DVDs, die sich Gefangene ausleihen, oder CDs. Ja, ansonsten wird alles gelesen. Also ich glaube, alles, was irgendwie Ablenkung verschafft, ist sinnvoll.
Ich glaube, Sie hatten ein volles Haus, weil der Medienrummel nochmal erneut losgegangen ist. Das hat man ja auch nicht alle Tage, dass man als Anstaltsleiterin auf einmal Medienarbeit betreiben muss. Oder ist das gang und gäbe?
Nee, das ist, also Medienarbeit gehört natürlich zum Job, weil man immer mal, ich sag mal, ein öffentlich wirksames Erlebnis oder Vorfall hier hat. Aber in dem Maße, das haben wir bisher noch nicht erlebt. Während der Zeit, als Herr Butschdemon hier einsaß, war es tatsächlich so, dass ganze Übertragungswagen draußen kampiert haben. Das ist schon außergewöhnlich gewesen.
Mhm. Konnte Ihnen oder hat er, sagen wir mal, gesagt, dass ihn die Zeit in deutschen Gefängnissen in irgendeiner Art und Weise weitergebracht hat, geholfen hat? Ist er reflektorisch ein Stück weitergekommen? Hat das genossen? Was war da sein Statement?
Wie hat er ich glaube, genießen kann man so einen Aufenthalt im Gefängnis nicht, aber ich glaube schon, dass das für jeden, egal ob das Herr Putschdemon ist oder nicht, eben eine Erfahrung im Leben ist, die wahrscheinlich nicht jeder haben möchte, aber die vielleicht doch Anlass gibt, nochmal zu reflektieren und vielleicht über das eine oder andere in seinem Leben nachzudenken.
Ab wie vielen Tagen kann man sofort erkennen, also okay, da ist jemand verändert, sehen Sie das?
Nee, das kann man so pauschal nicht sagen. Also sieht man nicht direkt, ob jemand da wirklich verändert ist. Ich glaube, das kommt auch auf die Person an, wie reflektiert jemand selber ist, ob er sich damit auseinandersetzt oder nicht.
Also ich beende das Gespräch sehr gerne an dieser Stelle mit dem Gedanken, dass ich Sie sehr gerne gehört habe. Ich hoffe, ich lerne Sie nie in Ihrer Anstalt kennen. Vielen herzlichen Dank, Frau Radetzky. Alles Gute.
Ja, da nicht für. Bitteschön.
Wie verbringen Sie das Wochenende?
Wie verbringe ich das Wochenende? Ich werde mich dieses Wochenende mal entspannen.
Bei?
Bei wahrscheinlich warmem Wetter und Sonnenschein. Draußen an der frischen Luft.
Alles Gute, Frau Radetzky. Tschüss.
Ja, danke schön. Tschüss.
Radio 1. Die schöne Woche.
Meldungen allwöchentlich, die sind wichtig, aber nun wirklich nicht so wichtig, dass die Radio 1 Nachrichtenredaktion sie in ihre Übersicht aufnehmen würde und an sie weiterreicht. Deshalb haben wir eine neue Rubrik entwickelt, die wirklich nichts durchgehen lässt, was von Imposanz und Interesse sein könnte, auch wenn es Vierbeiner betrifft.
Tiere, Tresen, Temperaturen. Die Top-News der Woche. Für einige.
Pony per Pkw. Im österreichischen Enz hatten Polizisten am Dienstag einen ungewöhnlichen Einsatz. Ein Rentner transportierte sein Pony namens Nelke im Fond seines Pkw. Andere Verkehrsteilnehmer hatten den ungewöhnlichen Passagier gemeldet. Der Mann hatte die Rücksitze entfernt, den Bereich hinter den Vordersitzen samt Kofferraum mit Streu ausgelegt und das Tier mit einem Seil an der Halterung für die Rückbank angebunden. Karl Lagerfelds Katze kreiert. Birma Choupette, die Katze von Karl Lagerfeld, wird für eine eigene Trauerkleidung vermarktet. Auf den Stücken aus Choupettes Kollektion steht Rest in Peace, Daddy mit einem Bild der Katze. Hinter der Aktion steckt die New Yorkerin Ashley Chudin, die einen Teil der Erlöse an ein kalifornisches Tierheim spenden will. Das Team von Karl Lagerfeld selbst hat keine Verbindung zu den Produkten. Die Katze hingegen ist in den sozialen Medien ein Star. 4-Meter-Hai meandert nach Mallorca. Auf Mallorca wurde am Dienstagmorgen ein 4 Meter langer toter Hai aus dem Yachthafen Puerto Portals geborgen. Der Kadaver des schweren Tiers wurde mit einem Kran hochgezogen und auf einen Transporter gehoben. Biologen erklärten, es handele sich dabei um einen seltenen Stumpfnasen-Sechskiemer-Hai. Die Haie leben normalerweise in einer Meerestiefe von 500 bis zu 2000 Metern.
Soweit also die Tiernachrichten, Meernachrichten in circa 1 bis 2 Wochen. Das zum einen. Zum zweiten, Sie wundern sich, warum ist die Katze, die auf Zypern mit einer Konservendose in die Polizeiwache reingelaufen ist und dort von den Polizisten befreit wurde, nicht in den Nachrichten? Pff, ist doch keine Nachricht.
Radio 1. Die schöne Woche.
Enttäuschung von unserem nachfolgenden Studiogast. Statt Tee zu trinken, gießt er sich Kaffee ein. Ich glaub's ja wohl nicht.
Brexit. Und kein Ende. Should I stay or should I go? 10 Gründe, warum wir die Briten trotzdem mögen.
Also wir mussten uns nicht quälen und wir haben sie nicht mit Fisch und Chips behelligt und auch nicht Pins im Club oder Fußball oder die Queen oder den geliebten Nachmittagstee. Wir sind jetzt aber endlich dabei, uns mit der Mode der Briten zu beschäftigen. Und da würde mir das Wort extravagant als erstes einfallen. Mal sehen, was unser Modeexperte und Stilkritiker Oliver McConnell sagt. Guten Tag, lieber Oliver.
Schönen guten Tag.
Professor Oliver McConnell. So viel Zeit muss sein. Gibt es die britische Mode? Die typische?
Ja, die gibt es.
Wie sieht die aus?
Das ist eine sehr individualisierte Mode. Das ist, ich meine, wir erinnern uns, Punk kommt aus England. Das war immer sehr anti-establishment. Das ist sehr, sag ich mal, revolutionär. Es zieht häufig auch gesellschaftliche Kritik, wird ganz deutlich in der Mode zum Ausdruck gebracht. Das ist also nicht so wie in Deutschland so basic-orientiert, sondern eher wirklich individualisiert. Legen nicht so Wert auf Verarbeitungsqualität, muss man auch sagen. Die haben einfach einen anderen Fokus, aber es ist eine sehr amüsante und schöne Mode, finde ich.
Ich wüsste jetzt auch keinen Unterschied zwischen männlicher und weiblicher zu benennen, weil ich die weiblichen nicht kenne. Weiß aber, dass zum Beispiel britische Herrenausstatter für mich als die elegantesten gelten nach wie vor. Gilt das noch, weil sie den Bowler-Hat maßanfertigen und auch den Frack entsprechend fertigen und to be spoken, also die Maßanfertigung nach mehrmaligen Anprobieren auch aus Großbritannien kommt, oder ist das nur in meinem Kopf so?
Nee, das ist richtig, aber das muss man unterscheiden. Also der Bekleidungsmarkt, gut, auf der einen Seite den Fashion-Markt, also ich sag mal eine Vivienne Westwood und so, die da sehr revolutionär arbeitet. Oder auch ein Alexander McQueen, der, als er noch lebte, der kam ja aus der Savile Row, also aus diesem ganzen Umfeld der Maßschneiderei und hat das Know-how, das Schnitt-Know-how, genau wie Vivienne Westwood übrigens auch, völlig neu interpretiert und einfach mal, du musst dir das vorstellen, ich meine, das ist schon revolutionär im Kopf, ein Punk-Outfit auf Maß zu machen. Das hat Vivienne Westwood getan, sehr, sehr häufig. Das finde ich fantastisch. Ich meine, und so arbeitet man in der Mode. Das sind einfach so grenzüberschreitende Sachen. Du hast auf der einen Seite natürlich die traditionelle Schnittkunst und Schnitttechnik, Savile Row und so als Kingsman heißt, glaube ich, auch der Film dazu, also der da so ein bisschen das thematisiert. Und auf der anderen Seite sehr, sehr neudenkende, sehr frischdenkende, alles in Frage stellende junge Designer, die wirklich tipptopp arbeiten und ein ganz wunderbares Universum vertreten.
Mhm. Gibt es gute englische Marken, wo man sagen würde, kann man immer kaufen? Also man macht jetzt mal ein bisschen Werbung für den Fall, dass die jetzt heute auch schon wieder dagegen stimmen, was sie jetzt ja gerade machen, dass Mays Brexit-Abkommen mit der EU durchkommt oder nicht, dann wird es denen ja wirtschaftlich schlechter gehen.
Richtig. Mhm.
Also nennen wir ruhig mal ein paar britische Marken, wo du
unbedingt
sagst, kaufen.
Also kaufen auf jeden Fall Erdem, Vivienne Westwood an erster Front, das ist also wirklich so mein Favorite immer noch nach wie vor. Ich liebe Vivienne Westwood auch für das, was sie sagt, was sie tut, und sie ist ja auch so eine Umweltaktivistin, sie ist wirklich eine tolle Frau mit einer tollen Mode. Man muss es sich trauen, wie man in Deutschland sagt, aber es ist sensationell. Also Vivienne Westwood, und wenn nicht die Klamotten einem gut gefallen, dann die Accessoires, also die Taschen und so weiter und so fort kaufen. Super Sache. Erdem, das ist ein Nachwuchsdesigner, oder J.W. Anderson, das ist auch ein Nachwuchsdesigner. Unbedingt kaufen. Die jungen Label brauchen auch das Geld wesentlich dringender als die älteren, gerade jetzt im Hinblick auf den Brexit, der da droht, und auf die ganzen Unannehmlichkeiten, die damit verbunden sind. Also J.W. Anderson, Vivienne Westwood, würde ich spontan sofort sagen, kaufen.
Selbst konservative, in London arbeitende Vorstandsvorsitzende tragen in der Kombination von beispielsweise Farben, also viel experimentelleres Zeug, also wirklich bunteste Socken, grelle Tücher, schreiend pinke Krawatten. Warum ist der Engländer so exaltiert in der Mode?
Also erstmal muss man da verstehen, ich habe auch eine Zeit lang in England gearbeitet, dass der Engländer Individualität über alles schätzt und sie auch respektiert bei anderen. Also du hast im Gegensatz zu Deutschland in England kaum jemanden, der über die Klamotte des anderen lästert. Das Also jeder kann im Grunde genommen tragen, was er will und das auch relativ ungestraft. Hier in Deutschland haben die Leute ja sehr, sehr häufig Angst, was falsch zu machen und vergöttern aus diesem Grund auch aus ein bisschen falschen Motivation heraus die klassische Linie, sagen, weniger ist mehr und ich bin mehr der sportliche Typ und ich will nicht so bla 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 bla. Das ist aber im Grunde genommen nicht, weil sie die Klassik so lieben, sondern weil sie Angst haben, was falsch zu machen. Das kennt der Engländer an sich nicht, wenn man mal so verallgemeinern will. Ich finde das auch sehr, sehr amüsant. Das geht zwar in 9 von 10 Mal tierisch in die Hosen, also rein vom optischen her, aber das eine Mal ist es dann einfach genial. Ich meine, die Engländer haben auch eine Art und Weise, sich anzuziehen, die ist so teilweise so amüsant schmerzbefreit. Also wer sich mal den Spaß erlaubt und in London oder in einen der, oder in Leeds oder in Manchester abends wegzugehen, der wird feststellen, dass jeder Engländer abends ab 18 Uhr unabhängig von der Größe immer eine 38 hat oder eine Small und unabhängig vom Alter alle 20 sind. Das ist wirklich erstaunlich, was die anziehen. Das würden hier die Leute im Dunkeln nicht tragen. Aber das ist amüsant. Die trinken gerne, die gehen gerne weg. Und eine ganz große Besonderheit ist noch, die gehen immer ohne Jacken weg. Du findest in englischen Pubs keine Kleiderhaken. Es ist
wirklich bei 3 Grad,
ja,
oder?
Ja, ganz komisch. Also als ich da gewohnt hatte und auch wirklich nur der nächste Step, irgendwie das nächste Pub, wenn du hingehst und so weiter und so fort, die sind immer in T-Shirts unterwegs und so weiter und so fort. Das ist wirklich, wirklich amüsant und immer sehr höflich. Auch stinkbetrunken. Sie schlagen sich dann zwar auch gerne, aber ich hatte auch mal eine Begegnung in Leeds, war das, da kam mir einer auf allen Vieren entgegengekrabbelt und erkundigte sich bei mir, der nüchtern war, ob es mir gut geht. Das fand ich schon toll.
Was lernen wir von den Briten?
Auch von den Briten können wir eine jede Menge Gelassenheit mitnehmen. Ich meine, die geht natürlich durch einen eventuellen Brexit nicht verloren. Die Optik bleibt ja bestehen. Mir tut es nur wahnsinnig leid um die jungen Unternehmen, weil die Modebranche lebt vom Ideenflow von jungen Kreativen, die auch in die Stadt kommen. Das wird natürlich erschwert und vor allen Dingen auch natürlich von den Zukäufen, von den Stoffen, die vielleicht teurer werden und so weiter und so fort. Mode ist übrigens in der Umfrage gewesen. 90% der britischen Designer waren natürlich gegen den Brexit. 90%. Das ist eine Branche, die lebt von der Offenheit.
Tja, jetzt muss es zu einem ungeregelten Exit deinerseits hier aus dem Studio kommen. Es gibt keine Vereinbarung darüber. Muss es leider einfach so rausschicken.
I go. I leave you.
But thank you for coming.
You're welcome.
Und wie das Unterhaus dann abstimmt, erfahren wir auch noch. Sind Sie dabei? Kommt Theresa Mays Deal mit der EU durch? Ja oder nein? Dritter Anlauf. Wir schauen mal.
Radio 1. Die schöne Woche.
Times like these. 16 Uhr und 11 Minuten. In was für Zeiten leben wir denn? Nach Ansichten von Professor Günter Faltin kann man die Zeiten so auf den Punkt bringen. Die Herrschaft der Wirtschaftsfürsten ist nicht mehr zeitgemäß. Wirtschaften muss und kann intelligenter, umweltschonender und sozial verträglicher geschehen, mit besseren Produkten, weniger Fehlallokationen, weniger Verschwendung, niedrigeren Preisen, Gründerzeit für eine intelligentere Ökonomie. Das klingt nach einer verheißungsvollen, fast paradiesischen Zukunft. Das Gute ist, es ist möglich. Die schlechte Nachricht ist, es hängt auch von Ihnen ab. Und damit meine ich die geneigten Hörerinnen und Hörer. Aber hören wir erstmal Professor Dr. Günter Faltin, Autor des Buches David gegen Goliath. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Guten Tag.
Ich will Sie kurz vorstellen. Also ich glaube, jeder kennt Sie eigentlich als den innovativsten Unternehmer, weil Sie mit der Tee-Kampagne einen tatsächlich innovativen Unternehmerweg beschritten hat. Die weltweit größten Importeure von Darjeeling-Tees sind mittlerweile. Sie haben 2010 als Pionier des Entrepreneur-Gedankens in Deutschland den Bundesverdienstorden bekommen und an der FU unterrichten Sie immer noch Entrepreneurship. Und jetzt sagen Sie, jeder muss Unternehmer werden. Wie geht das?
Ich glaube, dass die Fürsten, dass die Großen dieser Welt in Ökonomie, dass sie zu sehr in dieser Wachstumsphilosophie befangen sind, dass sie nur in Wachstum denken und außerdem in Gewinnmaximierung. Das ruiniert den Planeten. Das wird täglich deutlicher. Wir können nicht mehr diese Art von Wachstum weiterführen. Und wenn wir Gewinnmaximierung an die erste Stelle setzen, und das lernt eigentlich jeder Ökonomiestudent im ersten Semester, und die Konzerne machen das auch, dann ist damit ja nicht anderes gesagt, als dann sind andere Werte an zweiter Stelle. Das Produkt ist an zweiter Stelle, die Mitarbeiter, die Natur natürlich und auch die Konsumenten. Also wir brauchen eine Ökonomie, die in die richtige Richtung läuft. Unsere Ökonomie läuft in die falsche Richtung.
Jetzt sind Sie Professor, haben Studenten unter anderem als Entrepreneurship-Professor auch sehr viele Social Entrepreneurs. Also das ist eigentlich die sozialen Unternehmen, die nicht auf Gewinnmaximierung aus sind, sondern soziales Anliegen haben, die beispielsweise gerechten Kaffee verkaufen wollen oder sich dafür einsetzen, dass Menschen mit psychischer Erkrankung schneller eine Beratung bekommen. Was treibt denn die Jungen an und sind es genug?
Ja, Also zunächst mal, die haben andere Werthaltungen als die Konzerne. Sicher, man muss auch Überschüsse machen, man muss effektiv wirtschaften, aber die Werthaltung, die Ideen, die Identifizierung sind anders als in den Konzernen. Und der Punkt ist natürlich, wenn ich ein Stück mich sozial engagiere, bin ich auch sympathischer. Wir brauchen diese Social Entrepreneurs und das ist eine weltweite Bewegung. Wir brauchen sie aber nicht am Rand der Gesellschaft für die Behinderten und für die Diskriminierten und die Leute, die nicht mitkommen, sondern wir brauchen sie auch in der Mitte. Wir müssen den Großen der Ökonomie, den Wirtschaftsfürsten, den Markt streitig machen. Wir müssen mit unseren Ideen in den Markt, in die Mitte der Gesellschaft.
Also als ich Ihre ersten Seiten gelesen hatte, dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich wusste immer, dass der Wert eines Produktes in der unmittelbaren Herstellung, das, was ich dafür bezahle, dass es da eine gewisse Diskrepanz gibt. Aber das Zehnfache dessen, was es in der Herstellung kostet, da ist das iPhone beispielsweise ja mit dem Vierfachen dessen, was es an Herstellungskosten aufbringt, ja fast noch ein Schnäppchen. Also was erzeugt das, dass man da tatsächlich diese 900% Unterschied hat?
Das erzeugt Ärger, wenn man es weiß, das erzeugt Wut. Wir bezahlen natürlich viel zu hohe Preise und das geht alles in das Marketing. Wir denken, Marketing ist etwas zu Markt getragen, aber heute ist Marketing Markenaufbau, Markenpflege, Wissenschaft nutzen, um die Käufer auszuleuchten, psychologisch und digital. Also das Da ist wirklich Verschwendung, das nenne ich Fehlallokation. Und das Interessante ist, dieser Bereich, der nennen wir es mal der Verkaufskosten, der wird immer größer. Zwischen 1980 und heute hat sich dieser Teil vervierfacht. Also das ist schon eine ganz schöne Größenordnung. Und ich würde behaupten, das ist eine riesige Fehlallokation und Verschwendung. Man kann Ökonomie auch anders betreiben, als die Differenz zwischen Herstellungskosten und Verkaufspreis immer weiter auseinanderzutreiben. Das führt ja auch dazu, dass wir eine völlig absurde, groteske Einkommens- und Vermögensverteilung bekommen, die immer mehr ausufert. Und das wundert auch nicht, dass die Menschen unzufrieden sind und auf die Straße gehen und zu sagen, da wird doch etwas mit uns gespielt, was nicht in Ordnung ist.
Und ich komme nur deshalb vom Entrepreneurship zu den Mehrkosten eines Produktes, weil wenn man diese 90% oder Quatsch, das Neunfache, das Zehnfache wegließe, hätte man dann schon Social Entrepreneurship. Man würde einfach gute Produkte auf den Markt bringen, die jeweils einen Abnehmer finden. Und dann haben alle ein auskömmliches Dasein, ohne tatsächlich diese 900% auch noch erwirtschaften zu müssen.
Ja. Also das beschreibe ich als intelligentere Ökonomie. Wir könnten die Preise deutlich niedriger machen. Wir könnten trotzdem den Produzenten sehr viel mehr geben, gerade wenn sie aus der dritten Welt kommen. Und wir könnten bessere Produkte machen, sprich deutlich haltbarere Produkte und auch gesündere Produkte.
Das alles können Sie nachlesen in einem Buch, das wir gleich auch noch verlosen. Wir sprechen aber gleich noch weiter über David gegen Goliath mit Professor Dr. Günther Faltin.
Radio 1, die schöne Woche.
Die Broken Bells und Shelter um 16 Uhr und 19 Minuten. Dürfen Sie sich in aller Ruhe die Frage stellen, ob Sie denn schon wunschlos glücklich sind? Die Antwort wird wahrscheinlich sein, nein. Allerdings muss, bevor Sie die Frage sich nochmal stellen, vielleicht auch die Information gegeben werden, dass Sie heute mehr haben als sämtliche Generationen jeweils immer vor Ihnen. Und dieses haben wollen und der Mangel künstlich in Sie hineingepflanzt wurde. Das entnehme ich jedenfalls in dem Buch und habe es möglicherweise auch schon an der eigenen Werbekonsumtion erfahren von Günther Faltin. David gegen Goliath, er ist bei uns. Wir können Ökonomie besser, als sie bislang betrieben wurde. Wir haben gerade darüber geredet, dass es notwendig ist, also nicht nur um den Planeten zu retten und angesichts von Fridays for Future Bewegung, sondern auch einfach, weil tatsächlich die Kosten, die Grenzkosten immer weiter gesunken sind, aber wir trotzdem immer größere Bedürfnisse haben, die immer befriedigt werden. Und dazu kommt diese absurden Konsumspiralen, in denen wir uns bewegen. Wie kommen wir denn da raus?
Indem wir selber aktiv werden. Wir müssen selber in den Ring. So verrückt das im ersten Moment scheint, ich selber Unternehmer, Unternehmerin werden. Es geht heute. Wir müssen sehen, wir leben in einer hocharbeitsteiligen Gesellschaft. Und digital außerdem. Und die beiden Sachen führen dazu, dass die unternehmerischen Chancen heute neu verteilt werden. Das sieht man ja in Silicon Valley. Das sind Leute, die innerhalb von 20 Jahren von null auf riesengroß gekommen sind. Also das zeigt, dass man heute nicht über Generationen wie die Krupps oder die Vanderbilts aufbauen muss, sondern dass das sehr schnell geht. Wir haben heute die Chance, und zwar jeder von uns, unternehmerisch tätig zu werden. Und das müssen wir nutzen.
Wie mache ich das? Also ich hätte keine Idee. Ich überlege, also was könnte ich besser machen? Also ich habe immer, bei allen Ideen, die ich habe, stelle ich fest, da gibt es schon drei.
Ja, aber wir können Produkte haltbarer machen, wir können Produkte deutlich preiswerter machen, wenn wir diesen Marketing-Zirkus weglassen. Mhm. Und wir können bessere Produkte machen, gesündere Produkte, auch Produkte, die eher sinnstiftend sind. Und wir können auch überlegen, was kommt nach einer Ökonomie, wo die Bedürfnisse erfüllt sind. Wir leben heute, sagt Jeremy Rifkin, in einer Situation wie Kaiser und Könige vor 400 Jahren. Wir haben den Mangel beseitigt und trotzdem machen wir weiter, als gäbe es immer noch Mangel. Jedenfalls in den reichen Ländern ist der Mangel beseitigt. Wir können umdenken und sagen, jetzt machen wir eine andere Ökonomie, nicht mehr die Mangelbeseitigung. Jetzt können wir uns dem widmen, was in der Geschichte immer Vorbild war, bei den Römern, bei den Griechen, dass wir uns anderen Dingen zuwenden, als diesem Geld verdienen.
Also dieser Unternehmergeist, den Sie da einfordern, ich habe das mal gesehen, wie Sie den gestiftet haben. Ich habe einen Vortrag mal von Ihnen gehört, vor jungen wirtschaftstreibenden Leuten, die stiften wollten. Also am Anfang braucht es wirklich nur eine einfache Idee. Traut euch da reinzugehen und in das Wachstum der Idee zu gehen, das wird organisch jeweils erfolgen. Das Einfache ist das Entscheidende.
Ja, nehmt ein Produkt und guckt an, ob ihr das nicht besser machen könnt, haltbarer machen könnt, preiswerter machen könnt. Mit euren Freunden und Bekannten Freundschaftsökonomie, die ganze Werbung und Vorratshaltung und alles das, was Produkte teuer macht, weglassen, die Großhandelsstufe, die Einzelhandelsstufe.
So wie Sie es in der Teekampagne gemacht haben.
Zum Beispiel so. Und da wurde uns gesagt, das geht nicht, wenn man sich sozialer verhält, wenn man anders ist als die anderen, scheidet man aus. Uns gibt es nach 32 Jahren immer noch. Wir sind größer denn je. Also es gibt heute schon Beispiele, dass das möglich ist.
Und in der Automobilindustrie hat es Tesla vorgemacht? Oder würden Sie da sagen, das geht auch noch besser, weil Tesla auch
das
immer noch...
Das geht noch besser. Wir haben in Deutschland Günther Schuh, einen Professor, der aus Wut darüber, dass die Automobilkonzerne einfach nicht vernünftigen Ideen folgen oder zukunftsorientiert sind, jetzt sagt, jetzt mache ich selber. Er hat ja eine eigene... Ist ein Unternehmen gegründet, ein paar Sachen laufen schon. Das ist ein Angriff und halb so teuer wie VW. Also das finde ich, das sind gute Initiativen.
Sie sind 1944 geboren, sind seit 50 Jahren Professor?
Kommt ungefähr also nicht ganz so lange, aber ich habe mich mindestens das halbe Leben mit Ökonomie beschäftigt, wenn nicht länger.
Haben Sie denn Hoffnung, dass im Grunde genommen dieser Ruf noch rechtzeitig kommt? Also wenn ich mir angucke und es jetzt mal übertrage, was Sie sagen, also Volkswagen hat es ja auch schon längst verstanden. Die sagen ja auch, jetzt wir schalten jetzt um, wir machen jetzt ökonomisch, wir sind auf eine Art und Weise jetzt nachhaltig, wie es nie zuvor gesehen hat. Ist das nur Greenwashing? Was ist der Unterschied?
Also da ist viel Greenwashing dabei. Die PR-Abteilungen der Unternehmen sind hervorragend, Nachhaltigkeit zu formulieren. Was wirklich passiert, ist etwas anderes. Und ich würde auch nicht darauf warten, dass die besseren Ideen von den großen Konzernen kommen. Es hat sich gezeigt, die Ideen kommen immer von Außenseiter. Ob das Fahrrad ist in der Stadt, Fußgängerzone oder so etwas, Fairtrade, kam immer von außen. Es kam nie aus den Konzernetagen.
Klammer auf, im Buch erfährt man übrigens, wie man im Grunde genommen sein Leben so arrangieren kann, dass man den Platz schafft, dafür Innovationen überhaupt Platz einräumen zu können. Ein lesenswertes Buch von Radio 1 empfohlen, namentlich hier von der schönen Woche. Am 2. April wird das Buch David gegen Goliath vorgestellt, und zwar im Loft in der Alten Münze in Berlin. In einer Diskussion mit dem Politiker Sigmar Moosdorf und Professor Dr. Günther Faltin wird natürlich als Autor auch zugegen sein. Ich wünsche Ihrem Buch und Ihrem Unterfangen alles Gute.
Ja, machen Sie mit. Also, Zuhörer, bitte macht mit. Wir brauchen ganz viele Davids gegen Goliath. Und wir haben die besseren Waffen, wir haben die besseren Ideen, wir haben die bessere Überzeugung, Glaubwürdigkeit. Machen Sie mit. Wir können Ökonomie besser.
Sagt ein Entrepreneur mit leuchtenden Augen. Vielen herzlichen Dank. Drei von Ihnen können das Buch haben. Aber nur, wenn Sie mitmachen und auch eine vernünftige Geschäftsidee entwickeln, müssen Sie ein Ei drauf ablegen bei unserem Aufnahmeleiter 031 für Potsdam 7099 111. Herr Faltin, alles Gute. Danke fürs Kommen.
Ich bedanke mich.
Radio 1. 1. Die schöne Woche.
43 Minuten. Kurze Frage, soll kein Witz werden. Was haben der Brexit und der Berliner Flughafen gemeinsam? Nun, Sie stellen das alte Sprichwort in Frage, was lange währt, wird endlich gut. Was wird denn da? Jetzt gucken wir uns erstmal die Ausgangslage an. Heute ist es mal wieder nichts geworden, im dritten Anlauf nicht. Der Brexit-Deal von Theresa May mit Brüssel ist gescheitert, kommt nicht durch. 344 Abgeordnete stimmten dagegen, 286 dafür. Ich weiß nicht, ob Thomas Spickhoff in London froh ist, dass er noch mehr arbeiten muss, oder mehr geht sowieso nicht eigentlich als derzeit, oder? Dachte ich erstmal.
Schönen guten Tag. Nö, wir arbeiten ganz gut, aber es betrifft natürlich vor allem die Leute, die hier dauerhaft leben. Wir haben ja das Privileg, dass wir irgendwann auch wieder nach Deutschland in unsere Heimat zurückkommen. Aber die Menschen, die hier in Großbritannien seit 2,5 Jahren wissen, das Land hat für den Austritt gestimmt, die vor 2 Jahren mitbekommen haben, wie der Austrittsprozess in Gang gesetzt wurde und seitdem sich fragen, was heißt das denn jetzt? Was heißt das für meinen Führerschein? Was heißt das als Geschäftsmann für meine Investitionen? Was heißt das für mich als Privatmann für den Autokauf, für den Hauskauf? All das könnte sich ja durch einen Brexit, je nachdem wie er ausfällt, ändern. All die müssen wir jetzt wieder vertrösten, denn die werden wieder erfahren, es wird nichts mit dem Austritt, jedenfalls nicht zum 22. Mai, vielleicht aber schon zum 12. April.
Meinen Sie, es würde was bringen, wenn Sie den in meinem Namen ausrichten, dass man nicht nur gelbe, sondern auch orangefarbene Signalwesten tragen könnte? Und auf diese
jedem
Art,
Einzelnen?
Ja, na, gut. Also es wird offensichtlich nicht helfen. Also um welche Optionen geht es dann, wenn schon das Volk nicht aufbegehrt gegen die eigenen Abgeordneten?
Also am 22. Mai, den Termin können wir uns aus dem Brexit-Kalender streichen. Jetzt dafür umso dicker markieren, den 12. April. Das ist heute in 2 Wochen. Das ist der Austrittstermin, der jetzt im Kalender steht für Großbritannien. Und es läuft darauf hinaus, jedenfalls ist die Chance dafür heute gestiegen, dass es ein solcher harter Brexit, einer ohne Abkommen wird, ohne all das, was an Übergangsfristen, an Anerkennung von Rechten von EU-Bürgern, an finanziellen Verpflichtungen und so da drin steht. All das wird dann nicht eintreten, sondern es wird ein kalter, ein harter Brexit sein. Am 10. April, 2 Tage vorher, gibt es noch einen EU-Gipfel. Da müssen die Briten hin und Vorschläge machen, wie es denn sonst anders weitergehen kann. Diese Option gibt es noch, aber die ist verbunden damit, dass die EU immer gesagt hat, da müsst ihr einen Vorschlag machen, der richtig gut ist, damit wir nochmal für 1 oder gar 2 Jahre verlängern. Und das kann eigentlich nur heißen, dann Neuwahlen oder zweites Referendum. Wäre aber auch damit verbunden, dass die Briten an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilnehmen müssten, was sich hier im Moment niemand vorstellen mag.
Würde denn immer noch eine Dame dort auflaufen, die wenig gut tanzen kann und noch weniger auf dem Seilakten der eigenen Parlamentarier von A nach B kommt? Also soll heißen, Theresa May ist dann noch...
Ist sie dann noch? Ja, also Theresa May ist weiterhin Premierministerin. Sie hat ihren Rücktritt ja auch nur angekündigt für den Fall, dass das Abkommen durchkommt. Das ist es heute nicht. Theresa May hat immer gesagt, sie will den ersten Abschnitt des Brexits, des Ausstiegs aus der Europäischen Union abschließen, sozusagen ordentlich die Geschäfte übergeben. Das ist im Moment noch nicht möglich. Sie hat gesagt, sie ist traurig über dieses Ergebnis, sie bedauert das, aber sie werde mit ihrer Regierung gemeinsam weiter an einem ordentlichen Austritt aus der Europäischen Union arbeiten, hat das nicht weiter erläutert, wie sie sich das jetzt vorstellt, weil, wie gesagt, es gibt eigentlich Stand heute nur noch 2 Optionen, am 12. April ohne Abkommen raus oder eine ganz lange Verlängerung bei der EU beantragen.
Mhm. Und Zünglein an der Waage schienen ja bislang immer die Iren zu sein, die Bündnispartner, die Frau May am Leben hielten. Haben die sich in irgendeiner Weise gewandelt vom Saulus zum Paulus oder sind die halsstarrig bislang und sagen, kommt für uns nicht in Frage?
Die nordirische DUP hat weiterhin gesagt, wir können diesem Abkommen nicht zustimmen. In diesem Abkommen, es wurde ja heute nur noch über einen Teil des ganzen Paketes abgestimmt, aber genau in diesem Teil steht dieser berühmte Backstop drin, also diese Regelung in Nordirland an der Grenze zur Republik Irland, mit der die Nordiren gar nicht leben können. Und die sind, das ist in einer gewissen Konsequenz auch weiterhin gegen dieses Abkommen. Und die Hoffnung von Theresa May war ja, dass sie dafür Oppositionskräfte an sich binden kann, aber auch diese Rechnung ist nicht aufgegangen.
Was sagen denn die Wettbüros? Achten Sie da drauf oder sind Sie selber auch in einer Wette drin, beispielsweise mit Kollegen? Also die CVDs hier haben heute angefangen zu wetten. Es steht 50-50, harter Brexit gegen zweites Referendum.
Nein, ich gehe im Moment nicht zum Wettbüro. In der Tat wird auf die verschiedenen Dinge gewettet, wobei das sind Randwetten. Das Wettgeschäft wird hier von Pferderennen und Fußball bestimmt und alles, was um Königshaus, Brexit, Politik oder sonst was passiert, das sind Randgeschehen. In der Tat ist aber auch die Stimmung in der Bevölkerung so, dass sie gar nicht so richtig wissen, was da als nächstes kommen wird. Ich habe die letzte Umfrage noch heute Morgen gelesen. Demnach sind 1/3 der Briten für einen Ausstieg ohne Abkommen. 1/3 sagt Ausstieg ja, aber nur mit Abkommen. Und 1/3 sagt, nee, einfach ganz drin bleiben, wie es ist. Insofern spiegelt das Parlament auch wirklich nur die Gesellschaft wider.
Gut, dann fasse ich zusammen. To be continued. Vielen herzlichen Dank.
Yes. Fortsetzung folgt.
Danke. Schönes Wochenende in London wünschen wir Thomas Spickhofen. Tschüss.
Gleichfalls. Danke. Tschüss.
Radio 1. Die schöne Woche. Mit Volker Wiebrecht.